Ja, vielen Dank für die Anbetung. Vielen Dank auch Johann. Also wir haben nicht miteinander kommuniziert, nicht telefoniert, nicht über WhatsApp geschrieben. Mein Thema soll heute sein Glaube und Werke. Es ist alles schon mal irgendwo angeklungen in der Anbetung. Kinder, habt ihr zugehört? Was war die Voraussetzung für mein Gebet? Dass ich irgendwie irgendwo glaube, dass es einen Gott gibt, ne? Weil sonst fange ich ja nicht an, irgendwie mit jemandem zu reden. Also, um beten zu wollen, um beten zu können, muss ich irgendwo glauben, dass es einen Gott gibt. Und die Frage ist, was sagt die Bibel darüber? Und die einen, wenn du mit ihnen über Glauben redest, sagen sie ganz klar, woran ich glaube, das rettet. Mein Glaube rettet. Dann sprichst du mit anderen Menschen, die an den gleichen Herrn Jesus glauben, dann sind sie sich nicht sicher. Sie wissen nicht, ob sie gerettet werden. Sie hoffen es. Und wenn man in unserem Land sagt, ich glaube, dass es morgen schneien wird, dann ist es oft so, dass die Leute sagen, ah, der ist sich nicht sicher. Wenn ich sage, ich glaube, dann ist es etwas mit Unwissenheit geprägt. Er ist sich definitiv nicht sicher. Die Frage ist, wo fängt Glaube an und wo hört er auf? Wenn deine Definition über Glauben folgende ist, ich glaube an einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der den Menschen geschaffen hat, hört sich das erstmal sehr fromm an. Aber die Frage ist, wenn das hier aufhört, dann ist genau das, was ich sage, verdammt dein Glaube dich. Glaube fängt ganz woanders an. Glaube fängt nicht damit an, dass ich glaube, dass dieser Gott Himmel und Erde geschaffen hat, dass er uns Menschen geschaffen hat, sondern Glaube fängt da an, wo Vertrauen anfängt. Vertraue ich meinen Gott. Wenn du nicht damit einverstanden bist, dass einfach nur der Glaube den Menschen verdammt, so gehen wir nach Jakobus 2. Auch die Bibelstelle ist schon heute angeklungen, aber es ist nicht schlimm. Jakobus 2 von Vers 14 bis 17 möchte ich mit euch lesen. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an täglicher Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat. So ist er an und für sich tot. Hier sagt Jakobus, dass der Glaube ohne den Werken tot ist. Kinder, habt ihr diesen schweren Abschnitt verstanden? Er war eigentlich ganz einfach. Jakobus bringt hier eine Geschichte mit hinein oder ein Beispiel. Und er sagte, was würde sein, wenn jemand heute in unserer Kirche sitzen würde, total arm, vielleicht keine Kleider oder zerlumpte Kleider, hungrig, und wir würden sagen, geh hin in Frieden, wärme dich, wir wissen genau, er hat keine Bleibe, er wohnt auf der Straße, sättige dich, er hat kein Geld für Brot und sonstiges Essen, was er braucht, und genieß den Tag. Genau das sagt Jakobus hier aus, wenn wir so etwas machen mit unserem Nächsten, so ist auch der Glaube ohne Werke an und für sich tot. Genau wie auch Martin Luther. Er war ein Revolutionär. Er wollte alles auf den Kopf stellen. Er wollte, dass die Menschen anfangen, die Bibel selber zu lesen. Er hat der katholischen Kirche den Krieg erklärt und wollte, dass die Werksgerechtigkeit endlich aus den Köpfen verbannt wird. Er wollte den Menschen zu verstehen geben, dass Werksgerechtigkeit keinen Bestand vor Gott hat. Er liebte natürlich die Teile des Paulus, denn Paulus, er predigte die eine Sache, Glaube. Allein der Glaube rettet. Gnade und Glaube, diese Kombi ist das Bestehen vor Gott. Auch Martin Luther hatte Zeiten, wo er nicht nur im Johannesevangelium war oder in der Apostelgeschichte, er kam auch bis Jakobus. Und ihm war Jakobus ein Dorn im Auge. Mit seiner Aussage unterflügelte er als ob die katholische Kirche. Denn da hat er gelesen, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Er war drauf und dran, diese Stelle aus der Bibel zu verbannen, hat es aber glücklicherweise nicht getan. Ich denke, das war auch die Führung Gottes. Denn wir glauben, dass das Wort von Gott inspiriert wurde und dass Gott auf sein Wort aufpasst. Martin Luther, er merkte, dass Werksgerechtigkeit seine Kindheitsprägung war. Er wurde damit großgezogen und er erkannte in seinem Lesen der Bibel, dass Werksgerechtigkeit nicht zielführend war. Dass Werke nicht wie ein Punktekonto bei Gott funktionieren oder unseren Gott irgendwie imponieren. Ihr habt sicherlich wahrscheinlich schon mal den Kurzfilm bei YouTube, wer es nicht noch gesehen hat, den empfehle ich das zu schauen. 6000 Punkte im Himmel. Und da geht es darum, dass ein Mann in den Himmel kommt, in den Himmel zum Richter. Und er saß vor ihm und musste seine guten Werke aufzählen. Und er zählte sein ganzes Leben auf und der Richter machte seine Striche. Und als er fertig war, war er gerade mal bei 32. Dieser Mann rastet aus, er merkt, er kommt niemals an diese 6000 Punkte. Und der Richter erklärte ihm, hast du nicht diese Karte auf deinem Erdenleben bekommen? Die 6000 Punkte, den Opfertod Christi. Schaut euch diesen Clip an, der bringt es auf den Punkt, worauf es im Gericht ankommt. Wir haben alle unsere Prägung in unserer Kindheit bekommen. Die einen sagen, ja, wenn ich allein glaube, bin ich gerettet. Johann hat heute schon wieder uns ein wenig wachgerüttelt mit der Behauptung, Glaube und Werke, das muss sein, ohne Werke bin ich verloren. Und ich stelle heute die Behauptung auf, dass es nicht ausreicht, wenn wir glauben, sondern wir auch durch Werke gerechtfertigt werden. Das ist so ein kleiner Wachmacher. Ich stelle nochmal die Behauptung auf, damit ihr alle mitdenkt, was ihr in eurer Kindheit gelehrt bekommen habt, dass es nicht ausreicht, wenn wir allein nur glauben und keine Taten folgen lassen. Ab Vers 18 im Jakobus, da wird klar, dass Glaube und Werke miteinander verbunden wird. Jeder, der hier verheiratet ist, wird mir zustimmen, dass er von seinem Ehepartner nicht nur von einem Mal gehört bekommen zu haben und gesagt hat, ich bin überzeugt, er liebt mich. Wenn ich einmal meinem Ehepartner sage, ich liebe dich und den Rest meines Lebens nicht mehr, wird meine Frau irgendwann anfangen zu zweifeln, ob ich sie liebe. Es gibt Singles unter uns. Ich glaube, sie wünschen sich auch nicht einen zukünftigen Partner, der zum Anfang sagt, ich liebe dich und danach weder Taten folgen lässt, noch es immer wieder wiederholt. Oder wünscht sich das jemand? Ich glaube auch von den Kindern, ihr wisst, Wort und Tat müssen übereinstimmen, oder? Habt ihr schon mal gehört, ne? Also es ist ganz einfach, Glaube und Werke ist so ähnlich. Wort und Tat ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt meinen Söhnen sagen würde, Jungs, ich hab euch lieb. Und wenn ihr irgendwas habt, kommt zu mir, ich regel das. Ich nehme Zeit für euch. Ich kümmere mich um das Problem, ich versuche es zu beseitigen, ich werde für euch da sein. Und dieser Sohn, der hat diese Information von dem Vater bekommen, speichert sich das im Hinterkopf ab. Und im Alltag, wenn in der Schule Probleme aufkommen oder sonst irgendwo, wird er sich erinnern daran, was der Vater dem Jungen gesagt hat. Dieser Junge wird den Vater daran erinnern. Er kommt zum Vater und fragt, seine Frage, die aufgekommen ist, sein Problem, spricht er an. Er würde gerne Zeit mit dem Vater verbringen und der Vater wimmelt ihn ab und sagt, ich habe jetzt keine Zeit. Es kann mal vorkommen, ist okay, ne? Habt ihr schon alle erlebt, meine Jungs auf jeden Fall. Die Frage ist, wenn das immer wieder vorkommt, der Vater sagt, ich habe keine Zeit. Der Junge hat aber eine Information hinten abgespeichert, mein Vater hat mir versprochen und jetzt hält er gar nichts davon. In Wirklichkeit waren es einfach nur bloße Worte. Und in Jakobus ab Vers 18 erleben wir eine Unterhaltung zweier Menschen. Der erste Mann, er war wirklich gerettet und der andere sagt, dass er glaubt. Er behauptet zumindest. Und er sagte, aber er zeigt seinen Glauben nicht durch gute Werke. Der erste fordert nun den anderen durch einen Anspruch heraus, den dieser nicht erfüllen kann. In Jakobus 2, 18 bis 20 lesen wir ihn. Jakobus 2, 18 bis 20. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Glauben und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ich finde es krass, dass Jakobus hier diese Aussage tätigt, auch die Dämonen glauben, dass es einen Gott gibt. Nochmal zurück auf die Aussage, wo hört mein Glaube auf? Wenn mein Glaube wirklich da aufhört, dass ich nur daran glaube, dass es einen Gott gibt, die Dämonen tun es auch. Und die Dämonen wissen wir, wer sie sind. Sie dienen dem Teufel. Und wir könnten die Unterhaltung etwa so wiedergeben. Der erste Mann sagt, ja, du magst sagen, dass du Glauben hast. Du kannst jedoch keine Werke vorweisen, die das zeigen. Ich behaupte, dass Glauben durch gute Werke bestätigt wird. Beweise mir, dass du Glauben hast ohne gute Werke. Das gelingt dir nicht. Also er sagte, dass Glauben ohne Werke funktioniert nicht. Das ist genauso, wie wenn ich meinen Sohn sage, ich bin für dich da, wenn es auf die Taten drauf ankommt, bin ich nicht da. Ja, meine Frau weiß doch, dass ich sie liebe. Warum soll ich ihr das immer wieder sagen? Denn Glaube ist unsichtbar. Du kannst deinen Glauben nur durch ein Leben beweisen, das gute Taten aufzeigt. Dann sagt dieser erste Mann zu dem anderen, ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben zeigen. Und der Schlüssel zu diesem Vers liegt zeigen. Der liegt im Zeigen. Ich kann meinen Glauben nur durch gute Werke zeigen. Niemand kann Glauben ohne Werke zeigen. Das geht nicht. Wenn ich etwas in mir glaube und es verstecke, dann ist es kein Glaube. Es geht nur anders, indem ich Werke aus dem Glauben, den ich in mir habe, heraus zeige. Das griechische Wort für Pistis bedeutet, überzeugt zu sein, dass etwas wahr ist. Und Pistis kommt vom Pistineo, das sagt aus, ich bin treu, weil ich vertraue. Das Wort Vertrauen bedeutet, ich verlasse mich auf Christus. Ich bin treu zu Christus. Ich binde meine Existenz an Christus. Ich bin gehorsam an Christus. Und ich möchte jetzt einen kleinen Versuch starten. Luca, ich bitte mal, du kommst mal nach vorne. Er weiß jetzt von nichts, aber ich glaube, das ist so die optimale Person dafür. Damit ihr diese Predigt auch im besten Fall irgendwie behält, dann denke ich mir immer so, ist es gut, etwas immer was zu demonstrieren. Und dann denkt man, ach, das war das, ajo, stimmt. Dann hat man wieder den Faden, was nochmal Glaube und Werke war. Ich möchte mit dir einen Versuch starten. Die Augen werden dir verbunden, die Ohren werden dir mit so Europax zugemacht. Und dann stellst du dich auf die Bühne. So, mach das mal. steck sie dir mal rein.
So, ich glaube gleich, etwas beobachten zu können. Luca muss es aber jetzt sich wagen und trauen. Und ihr beobachtet den Luca, wie er das macht. Also hinten, hast du gesehen, liegt eine Matratze. Ja. Ich wollte erstmal die Matratze nachher hinlegen, damit du nicht weißt, wo du reinfällst. Deine Aufgabe ist, dich jetzt einfach rückwärts fallen zu lassen. Also ich habe es getestet, die Matratze hält es aus, die platzt nicht, du wirst aufgefangen. Traust du dich das?
Ja.
Sehr gut. Dann lass dich jetzt einfach mal rückwärts runterfallen. Sehr gut, vielen Dank. Steh auf. Wer hat von euch schon mal sowas im Schwimmbad gemacht? Ja, genau, Jungs. Ja, richtig. Also ich habe es auch mal gemacht. Habt ihr was an seiner Körperhaltung gemerkt? Danke dir, Luca. Genau, am Ende hat er gezuckt. Und das ist so komisch. Ich stand im Schwimmbad, guckte in das Wasser und ich denke mir, was kann mir passieren? Mir kann nichts passieren. Ich stellte mich an den Rand, versuch reinzufallen, ohne irgendwie zu zucken. Was macht mein Körper? Er streckt das Hinterteil aus, zieht den Rücken ein und den Kopf. Ab einem bestimmten Winkel sagt mein Körper, Schonhaltung, Vorsicht, er schützt den Rücken und den Kopf. Obwohl ich vorher reingeguckt habe, mir passiert doch nichts im Wasser. Luca wusste jetzt auch, er fällt in eine Matratze und trotzdem zuckt er zusammen. Es war irgendwo das erste Mal, er wusste nicht vielleicht genau, wie das Gefühl war. Ich habe es im Schwimmbad getestet, es wird immer besser. Und irgendwann mal schaffst du es wirklich, ohne zu zucken, ins Wasser zu fallen. Und das hast du dann somit geschafft. Und Vertrauen funktioniert genauso. Vertrauen kann ich nur in einer guten Beziehung. Und wir lesen weiter ab Vers 21 im 2. Jakobus, oder Jakobus 2. Vers 21, da werden uns zwei Menschen aufgeführt aus dem Alten Testament. Jakobus 2, Vers 21. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Hier werden zwei bekannte Fallbeispiele genannt. Diese Beispiele sind sehr bekannt, weil sie im Alten Testament vorkommen. Sie kommen im Neuen Testament öfter vor. Und Abraham, er war ein Jude und Rahab war eine Heidin. Abraham wurde aus Werken gerechtfertigt, da er Isaak, seinen Sohn, opferte. Und wir lesen in 1. Mose 15, 6 nochmal nach, um die Wahrheit im Zusammenhang zu verstehen. 1. Mose 15, 6. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte Gott, dass er ihm einen Sohn schicken wird. Es war ja auch einfach dann, ne? Gott verheißt ihm etwas, er glaubt daran, es war ja etwas Gutes. Und 7 Kapitel später lesen wir die Situation, wo Gott auf einmal diesen Sohn wieder fordert. Dieser lang ersehnte Isaak, der Nachkomme Abrahams war, der das ganze Erbe, den Besitz des Abrahams erben sollte, ist auf einmal von Gott gefordert worden. Abraham, glaube ich, versteht die Welt nicht mehr, aber wir lesen, Abraham glaubte. Und das Interessante ist, dass Gott ihm auch immer wieder Dinge gezeigt hat, wo Abraham sich festhalten konnte. Seine unfruchtbare Frau hat er fruchtbar gemacht und Gott war es, derjenige, der ihm Isaak geschenkt hat. Stellt euch mal vor, was die Leute in der Stadt sagen würden. Wenn das wirklich so eintreffen würde, Abraham opfert seinen Sohn auf dem Berg, kommt zurück ohne Isaak und es geht wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die ganze Stadt spricht davon, dass Abraham ein Mörder ist. Ein Vater, der seinen Sohn nicht liebt. Wenn man diese Verhaltensweise ohne den Glauben sieht, dann ist sie eher schlecht als gut. Wenn man den Glauben aus dieser Geschichte herausnimmt, dann wäre hier nichts Gutes. Abraham wäre ein Mörder. Deshalb haben wir es hier nicht mit einem Abschnitt zu tun in Jakobus, der uns die Rettung durch gute Werke lehrt. Wenn ich diesen Abschnitt dafür nehmen würde, dass unser Glaube nur durch gute Werke gerechtfertigt wird, dann müsste ich sagen oder behaupten, dass alle Mörder in den Himmel kommen. Da müsste ich behaupten, dass alle Huren, so wie Rahab, in den Himmel kommen. Jakobus schließt diesen Abschnitt im Vers 26 sehr treffend ab und sagt, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Jakobus vergleicht hier unseren Leib. Unser Leib funktioniert ähnlich so, wie wenn hier etwas runterfällt, fange ich es auf. Wir haben einen Körper, einen Kopf, ein Gehirn, ein Geist, der unseren Gliedern Befehle erteilt, fang das auf, stütz dich ab, fang dich auf, fang die Kinder auf. Und er vergleicht hier, was nützt es, wenn der Körper tot wäre oder der Geist tot wäre. Er wäre nutzlos. Und genauso vergleicht er das hier mit dem Glauben. Der Mensch lebt nur so lange, bis der Geist in ihm irgendwelche Befehle erteilt. Und die Frage ist, was wäre ein Glaube ohne Vertrauen? Was wäre ein Glaube ohne einen lebendigen Geist, den Gott in uns hineinlegt? Er wäre tot. Ich bin mir sicher, dass heute viele in die Kirche gekommen sind, in der Hoffnung, in dem Glauben, dass sie heute hier etwas hören. Etwas hören, was sie für sie zum Segen ist. Etwas hören, was für sie vielleicht zur Veränderung bringt oder eine Korrektur bringt. Das zweite Beispiel und somit auch das letzte, die Hure Rahab. Sie wurde sicherlich nicht wegen ihrem guten Charakter gerettet oder gerecht gesprochen, denn sie war eine Hure. Und eine Lügnerin war sie auch noch. Rahab war eine Kanaaniterin, sie lebte in der Stadt Jericho. Und ihr kennt alle diese Geschichte, die Hebräer, das Volk Israel, war auf dem Weg Richtung Jericho. Sie eroberten eine Stadt nach der anderen und die Stadt Jericho bekam es mit. Kein Volk konnte ihnen widerstehen. Sie haben es mit der Angst bekommen. Und früher waren die Leute sehr gottesfürchtig oder götzenfürchtig, wie auch immer. Und es war immer so, wenn sie gedacht haben, wenn das andere Volk immer wieder Siege feiert, wenn es immer wieder Erfolge hat, so muss dieser Gott doch etwas haben, was mein Gott nicht hat. Und ihre logische Schlussfolgerung dieser Rahab war, dass dieser Gott, der Hebräer, der wahre Gott sein musste. Gott hat sich den Menschen offenbart. Er hat ihnen immer gezeigt, wer er ist. Durch das Volk, durch verschiedene Dinge. Und auch Rahab hat verstanden, an diesem Gott muss etwas sein. Ihr Entschluss war gefasst, sie wollte unbedingt an diesen Gott glauben. Und sie war bereit, egal was es koste, ich muss ihm glauben. Ja, wenn wir diese Geschichte lesen, werden wir heute nicht tun, merken wir ganz schnell, Rahab war nicht nur eine Hure, sie war eine Lügerin. Eiskalt hat sie gelogen. Als die Kundschafter in Jericho reinkamen, da merkten auf einmal die in Jericho lebten, es sind Kundschafter, die das Land ausspionieren. Sie haben gesehen, wie diese zwei Männer zu Rahab eingingen. Sie liefen zu Rahabs Haus und fragten, wo sind die zwei Männer, wo sind die zwei Kundschafter? Und auf die Frage hin, wo die Kundschafter waren, vertröstete sie diese mit den Worten, sie sind bei Anbruch der Dunkelheit aus der Stadt geflohen. Jagt ihnen nach, ihr werdet sie bestimmt einholen. Wie dreist. Rahab benutzt hier eine Lüge und sagt, die sind geflohen. Und dann gibt sie denen noch Mut, ihr werdet sie bestimmt einholen, ihr seid ja viel schneller als die. Lauft ihnen hinterher. Die Bibel heißt diese Lüge an keiner anderen Stelle als gut. Rahabs Situation war eine Extremsituation. Denn sie wusste, dass sie bei dieser Sache auffliegen könnte. Wenn sie bei dieser Sache auffliegen würde, würde sie die Verräterin des Landes sein. Und das Gleiche war irgendwo 70, 80 Jahre zurück mit den Deutschen. Ihnen blühte das Gleiche, wenn sie einen Juden Schutz gewähren, ihn nicht verraten, würden sie den gleichen Tod sterben wie die Juden durch Vergasen. Rahab war in der Prüfung und musste sich entscheiden für den Glauben oder gegen den Glauben. Der Glaube, der in ihr drinne war, würde jetzt entweder zu einem Punkt kommen, sie könnte diese Botschafter herauslassen, freigeben und sie wäre raus aus der Sache. Oder ihren Glauben, den sie hatte, für zu stehen und ihnen Schutz zu gewähren. Und indem sie die Kundschafter aufgenommen hatte, bewies sie die Echtheit ihres Glaubens. Und die Frage, die wir uns heute aus diesem Bibelvers stellen können, bin ich bereit, wie Abraham, das Liebste zu geben, wenn Gott mich fragt? Bin ich bereit, wie Rahab als Verräterin der Welt dazustehen, um Christus treu zu bleiben? Es sind zwei Fallbeispiele. Und hier sitzen heute über hundert von Menschen. Und jeder Fallbeispiel sieht heute anders aus. Die Frage ist, wenn Gott mich und dich fragt, zu einer bestimmten Situation, zu einem bestimmten Zeitpunkt deines und meines Lebens, dass wir die Aufgabe haben, unseren Glauben sichtbar werden zu lassen. Sind wir da bereit, dazustehen und sagen, das, was ich in meinem Herzen glaube, will ich endlich preisgeben. Ich will meinen Herrn verherrlichen dadurch. Genau das ist das, worüber ich heute reden wollte. Glaube ohne Werke ist ein nutzloser, ein toter Glaube. Wenn ich diesen Glauben, diese Botschaft für mich behalte, Menschen nicht davon weiter erzähle, es kann manchmal so einfach sein, ist er nutzlos. Dieser Glaube bekommt erst Wirkung, wenn wir ihn weitergeben. Wenn wir weitertragen, was wir mit Jesus erlebt haben. Wenn wir daran festhalten und wenn wir die Werke sichtbar werden lassen. Denn die Werke werden den Menschen erkennen, was wir für einen Glauben in uns haben. Amen. Lass uns aufstehen und wir beten zum Schluss.